willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde, nämlich Bindung versus Authentizität. Und was das heißt, erfährst du gleich. Ganz viel Spaß dabei! Ja, hello, hello zu einer neuen Folge Liebe, Leben Podcast und YouTube-Video. Ich freue mich, dass du da bist, dass du zuhörst und ich freue mich auch total, mit dir heute über dieses Thema zu sprechen, beziehungsweise ich spreche ja nur und du hörst zu, aber dir dieses Thema ein Stück weit näher dazu bringen, und zwar Authentizität versus Bindung. Also wie authentisch kannst du in deiner Partnerschaft sein? Das ist mal eine Frage, die du vielleicht auch gleich mal wirken lassen kannst. Also, dass du mal hier stoppst und auch mal die Frage tatsächlich für dich in deinem Kopf mal so ein bisschen hin und her drehst. Wie sehr kannst du du selber sein? Oder gibt es Aspekte, die du versteckst vor deinem Partner, deiner Partnerin, wo du Angst hast, dich so zu zeigen, wie du bist, wo du denkst, oh, meine dreckigen, gruseligen, schrecklichen Seiten will ich überhaupt nicht zeigen. Oder wo du sagst, ah ja, wir sind schon so lange zusammen, wir kennen jeden Winkel von uns selber, wir sind wirklich authentisch und das ist auch gut so. Also, wie authentisch bist du in deiner Partnerschaft? Und wie authentisch kannst du dich auch in deinen anderen wichtigsten Beziehungen zeigen? In der Beziehung zu Freunden, in der Beziehung mit deiner Ursprungsfamilie oder der erweiterten Familie oder wem auch immer? Wie authentisch bist du am Arbeitsplatz und, also überall, wo du dich halt bewegst und was dir wirklich, wo du wichtige Lebensbereiche hast. Und dann darfst du dich auch noch fragen, wie ich es eh schon ein Stück weit angeschnitten habe, wie sehr hältst du halt etwas von dir zurück oder wie sehr verbiegst du dich, um eben die Verbindung, die Beziehung zu einem Partner, einer Partnerin, zu deinem Gegenüber nicht zu gefährden. So, das Spannungsfeld zwischen Bindung und Authentizität ist tatsächlich eines der wichtigsten, in dem wir uns in Beziehungen bewegen. Weil wie authentisch wir uns zeigen können, beziehungsweise wie viel Authentizität wir uns erlauben zu leben, wird schon in frühester Kindheit angelegt und geprägt. So, und ich habe zum ersten Mal von diesem Konzept gehört, von dem Traumaspezialisten Gabor Maté. Der hat sich eben mit dem Spannungsfeld zwischen Bindung und Authentizität sehr tief auseinandergesetzt. Und beim Hören von dem Buch Der Mythos des Normalen, heißt es, habe ich selber ganz oft so, da sind mir 1000 Lampen angegangen im Kopf, weil ich immer gedacht habe, boah, krass, stimmt, er hat so recht und er, also wie sehr sich das jetzt auf körperliche Gebrechen, auf Krankheiten auswirkt, das kann ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen bzw. bestätigen. Ich meine, der Gabor Maté ist Arzt und er hat auch viel mit Krebspatienten zu tun und so weiter. Und er sagt halt, es gibt ein großes T-Trauma, oder das gibt es ja auch in der Traumaforschung generell, also Groß-T-Trauma heißt, du hast irgendwas ganz, 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 ganz Schlimmes erlebt, warst im Krieg, bist vergewaltigt worden, wurdest als Kind missbraucht, was auch immer. Und dann gibt es die Klein-T-Traumata, das sind so die Alltagstraumata, die wir alle erleben, in der Schule, in der Familie, was auch immer. Und er sagt, je mehr wir eben in diesem Spannungsfeld zwischen Bindung und Authentizität uns nicht authentisch zeigen können, sondern aufgrund der Bindung uns verbiegen, verstellen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich das traumatisch auswirkt auf dich, auf deine Persönlichkeit, auf dein Nervensystem. So. Und deswegen wollte ich auch mal gerne eine ganze Podcast-Folge dazu machen und mir mit dir eben ein paar Aspekte anschauen, die unser Bedürfnis nach Bindung, aber auch unser Bedürfnis nach Authentizität beeinflussen und auch überlegen, wie können wir eine möglichst gesunde Beziehung aufbauen, und zwar eine gesunde Beziehung zu uns selber, die auch dann sich in einer gesunden Beziehung zu anderen äußert. Weil tatsächlich, je weniger man sich selber leiden mag und je mehr man sich selber blöd findet, schlecht findet, nicht genug findet und so weiter, desto mehr wird man sich halt auch verbiegen. Also vielleicht kennst du das, dass du eben bestimmte Aspekte deiner Persönlichkeit nicht zeigen möchtest oder die du selber eigentlich gar nicht, am liebsten gar nicht haben würdest wollen und so. Und dann wirkt sich das natürlich auch aus auf deine Beziehungen, auf deine Bindungen. Okay, und wir wollen ja gesunde Bindungen aufbauen, eine gesunde Beziehung auf Augenhöhe führen, oder zumindest ist es ja mein Wunsch für dich da draußen als Hörer, Hörerin, dass es dir möglich ist, witzige Beziehungen zu leben, Beziehungskrisen zu meistern, dich selbst zu leben in einer Partnerschaft, anstatt dich zu verbiegen, zu blühen und nicht nur zu überleben. So, das ist ja ein Stück weit mein Anspruch, weshalb ich diese Arbeit hier mache und wo ich meine Kunden, Kundinnen unterstütze, in die eigene Stärke zu kommen, in die Akzeptanz der eigenen Persönlichkeit, um daraus dann eben auch gute Bindungen zu gestalten, weil man sich selber halt cool findet und man dann den anderen cool findet und dann auch gut mit Wertschätzung in dieser Beziehung transportieren kann und auch sich auf Augenhöhe begegnet. So, du bekommst auch von mir ein paar Tipps, falls du dich jetzt auf einem Extrem in der Skala befindest, also Bindung, Authentizität ist so eine Skala, also wenn du jetzt Podcast-Hörerin bist, dann ist halt die Skala, dass du dir halt so eine Skala vorstellen, wo an einem Ende ist halt die Bindung und am anderen Ende ist die Authentizität und du darfst für dich auch überlegen, okay, wo auf dieser Skala befindest du dich? Das muss ja nicht im Extrem sein, dass du sagst, ich bin total unauthentisch, nur um die Beziehung nicht zu gefährden oder ich bin total authentisch und ich habe gar keine Beziehungen, weil ich immer um mich schlage oder sowas. Also da darfst du halt gucken, oder also Authentizität bedeutet ja nicht zwingend, dass du keine Beziehungen hast, aber weil du vielleicht sagst, ich bin gnadenlos ehrlich und das muss auch erstmal jemand packen im Umfeld so. Also wie ist es, wo befindest du dich auf der Skala, wo würdest du eben aufgrund der Bindung deine Authentizität ein Stück weit einschränken oder wo bist du eben stark authentisch und gefährdest dadurch möglicherweise die ein oder andere Bindung. So, also es geht halt darum, gibt es den einen oder anderen Faktor, den du drüber stellst? Also ist dir Bindung wichtiger oder ist dir die Authentizität wichtiger? Also auch die Unabhängigkeit. Menschen mit einem vermeidenden Bindungsstil, die werden eher wahrscheinlich die Authentizität wählen. Menschen mit einem ängstlichen, klammernden Bindungsstil werden wahrscheinlich eher die Bindung wählen. So. Und wenn es jetzt stark ausgeprägt sein sollte, dass du eben Schwierigkeiten hast, tiefe Bindungen einzugehen oder Bindungen aufrechtzuerhalten oder permanent Angst hast, eine Bindung zu verlieren, das werde ich in dieser Podcast-Folge ansprechen. Und natürlich mag ich dir mit ans Herz legen, das Buch von dem Gabor Maté zu lesen oder zu hören. Es ist nicht leichte Kost, also tatsächlich ist es schon an der einen oder anderen Stelle tatsächlich hart auch zu lesen, weil es geht auch sehr viel um gesellschaftliche Themen, wie Frauen in dieser Gesellschaft wahrgenommen werden und auch es geht um Krankheiten, aber es ist, also finde ich, sehr, sehr, sehr erhellend, auch sich mit dem Thema Trauma auseinanderzusetzen und sich da wirklich tiefer damit zu beschäftigen, weil ich sehe das halt immer und immer wieder auf Instagram, auf Threads oder wo auch immer, dass die Menschen grundsätzlich davon ausgehen, dass Beziehungen erwachsen sind, auf Augenhöhe oder so, oder dass es ganz normal ist, dass man dem Partner was verbietet oder da stehen 27 Red Flags und das ist scheiße in der Partnerschaft. Also die Menschen glauben immer, dass Beziehung quasi das Hollywood-Ideal repräsentieren muss. Und vergessen aber, dass es da um echte Menschen geht, die möglicherweise sogar traumatisiert aus einer beschissenen Kindheit kommen, die sich wahnsinnig schwer tun werden mit Hollywood-reifen Liebesbeziehungen. So. Sondern es geht halt wirklich um echte Menschen mit echten Themen. Und je mehr du strugglest in deiner Partnerschaft oder generell in Beziehungen, desto wahrscheinlicher ist es, dass du da genauer hinschauen darfst. So. Bindung bedeutet zunächst erstmal auch Überleben, weil das ist jetzt erstmal zu Beginn wichtig zu verstehen, dass für jeden Menschen, wenn er auf die Welt kommt, ist halt Bindung das allerwichtigste Bedürfnis. So, Babys sind total hilflos, sie sind auf Bezugspersonen angewiesen, auf die Mama, auf den Papa, auf Futter, auf die Brust, auf Milch, auf was auch immer, um zu überleben. Babys müssen gestillt werden oder zumindest gefüttert werden, gewickelt werden, beruhigt werden, wenn sie weinen, sie brauchen Körperkontakt, so schreiende Babys, also die schreien zu lassen, wie es ja in den 70er Jahren mal en vogue war, um die Lungen auszudehnen, ist halt nicht so geil, weil sich das halt wirklich traumatisch auf Babys auswirkt. Also alle Babys brauchen Körperkontakt, sie brauchen Nähe. Es gab ja auch mal so ein gruseliges Experiment, ich glaube in den 60er Jahren, weiß ich nicht, ob es stimmt oder nicht, tatsächlich, wo Babys ja nur gefüttert worden sind, ohne irgendwelche Nähe zu Bezugspersonen entwickeln zu können, die dann auch verstorben sind. Also das müsste ich mal recherchieren, ob das stimmt, das weiß ich nicht. Tatsächlich, also das Nervensystem braucht eine gewisse Sicherheit, ein gewisses Vertrauen, also Babys kommen ja mit einem Grundvertrauen auf die Welt und wenn das eben nicht erschüttert werden soll, dann ist es wichtig, dass die Bezugspersonen da sind. Wenn es dem Baby kalt ist, wenn es dem Baby warm ist, wenn das Baby Hunger hat, wenn ein Pups quer liegt, Blähungen und so weiter, wenn die ersten Zähne kommen, Körperkontakt ist ganz, ganz wichtig und eben auch emotionale Verfügbarkeit der Bezugspersonen. Wenn jetzt ein Kind diese Bindung in den ersten Lebensjahren, also Monaten und Jahren eben nicht erfährt und zwar je jünger das Kind ist, desto prägender sind diese Erlebnisse, auch wenn man sich nicht mehr daran erinnert. Also ich habe das häufiger bei Kunden, Kundinnen, die zum Beispiel ganz früh irgendeine Krankheit hatten und lange in der Klinik bleiben mussten. Und im älteren Semester, also meine Generation und älter, da durften ja keine Mamas und Papas mit übernachten in der Klinik und so weiter. Das war für Kinder, für kleine Kinder ist es sehr, sehr, sehr traumatisch, selbst wenn es nur in den ersten Wochen, der ersten Lebenswochen war. So, also das prägt das Nervensystem sehr stark und wenn eben eine Bindung nicht vorhanden war oder nicht stabil war, nicht verlässlich war oder eben durch so einen Krankenhausaufenthalt oder sowas auch mal jäh unterbrochen worden ist, was das Kind nicht nachvollziehen konnte. Warum ist die Mama nicht da, obwohl die Mama vielleicht genau gern im Krankenhaus geblieben wäre, aus einer Intuition heraus. Aber wie gesagt, damals war das noch nicht üblich. So, und da ist so, Menschen, die solche frühkindlichen Erfahrungen gemacht haben, deren Nervensystem lässt sich viel schlechter regulieren als Menschen mit einem gesunden und einem sicheren Bindungsmuster, wenn die Eltern eben oder die Bezugspersonen, wenn die verfügbar waren, wenn die emotional erreichbar waren, wenn die zuverlässig waren, dass das Kind auch immer wusste, da ist jemand, wenn ich was brauche. So, dann entwickelt sich ein gesundes Bindungsmuster, ein stabileres, resilienteres Nervensystem. So, also alle mit einem schwierigen Bindungsmuster in der frühen Kindheit werden sich generell unsicherer fühlen, Ängste haben oder eben Bindungen vermeiden. So. Und das bedeutet eben, als Kinder, und zwar bevor wir uns auch bewusst daran erinnern können oder auch bevor Kinder bewusst überhaupt denken können, sind zu 100% auf Bindung ausgerichtet, weil das Nervensystem weiß, ich brauche die Bezugsperson, Mama, Papa, wen auch immer, um zu überleben. Das ist ganz wichtig. Und wenn Kinder dann heranwachsen, dann tun sie instinktiv immer halt eins. Sie scannen so das Verhalten der Bezugspersonen nach Signalen, ob eben ihr Verhalten, ihre Bedürfnisse, ihre Emotionen, ob die Grenzen, ob das okay ist, ob das geduldet wird, ob die Erwachsenen das halten können oder eben nicht, ob es eben nicht okay ist zu schreien. Gerade Mädchen werden dazu erzogen, nicht wütend werden zu dürfen oder nicht wütend sein zu dürfen. Jungs wird abtrainiert, zu weinen und weich zu sein. Also auch gerade in den älteren Generationen. Ich denke, heutzutage bei den jüngeren Leuten ist es ein bisschen anders. Aber ich spreche da halt auch sehr stark von meiner Generation. Es war zum Beispiel, meiner Mama wurde in der Klinik ganz klar empfohlen, mich nicht zu stillen, weil damals kamen die ersten Babynahrungen auf den Markt und die wollten die halt unbedingt verkaufen und die haben dann der Klinik quasi das so als das Nonplusultra verkauft, dass es viel besser ist als stillen und so wurde meiner Mama quasi das Stillen ausgeredet. Deswegen bin ich ein nicht gestilltes Kind Und ob jetzt Stillen oder Babynahrung besser ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber tatsächlich gibt es ja mittlerweile eben auch viele Untersuchungen, dass halt diese Nähe und diese Bindung gerade auch durch Stillen stark hergestellt wird. Also das ist etwas, was ich zum Beispiel erlebt habe als Baby. Ich kann mich da natürlich überhaupt nicht dran erinnern, aber klar hat es auch bei mir Spuren hinterlassen. Und meine Mama, auch die hat dadurch Trauma ist blöd gesagt, aber auch die hat gelitten, weil die irgendwie instinktiv gespürt hat, das kann doch nicht richtig sein, aber es wurde ihr so aufgetragen, so. Und meine Mama war sehr jung, also die war 17, als sie mit meinem Bruder schwanger geworden ist. Sie war 22, als ich zur Welt gekommen bin. Also meine Mama war sehr jung und hat sich natürlich da auch viel einreden lassen, weil ich meine, welches Standing hat man schon mit 22, okay? So, deswegen prüfen Kinder halt, wenn wir, also wir alle, wenn wir heranwachsen, wenn wir größer werden, wie authentisch können wir sein, ohne eben die Bindung zu gefährden zu unseren wichtigsten Bezugspersonen, was meistens die Eltern sind. So. Und das kann sein, dass beispielsweise halt der Papa immer wütend wird, wenn das Kind weint, wenn das Kind das erlebt, quasi, dass da eine Bezugsperson immer negativ reagiert, wird das Kind halt eher lernen, die Tränen runterzuschlucken. Oder Jungs, wenn es dann heißt, ein Indianer kennt keinen Schmerz und jetzt sei doch keine Heulsuse oder sowas, dass dann diese Menschen lernen, diese Gefühle sind nicht okay, sie sind nicht akzeptabel, die lassen wir erstmal weg und die unterdrücken wir. So, wenn die Mama jedes Mal Angst hat, also gerade Mütter haben ganz viele Ängste, die sie dann auf ihre Kinder übertragen, und ich weiß es noch, als mein Sohn geboren worden ist, da hatte ich immer Angst, die Treppe runterzugehen mit dem Kind, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt stolper und wenn mir das Kind aus der Hand fällt, oh Gott, wie schlimm ist das bitte? Also das war wirklich Treppensteigen, war die ersten Wochen katastrophal, weil ich immer Ängste hatte, was passiert, wenn ich stolper. Also total crazy. Und wenn jetzt eine Mama immer Angst hat oder gestresst ist, wenn das Kind am Spielplatz was Neues probieren will, rutschen will, dann wird halt das Kind eher vorsichtig sein und eher immer nur die erlaubten Dinge tun. Wir hatten das neulich in einem Membership-Call, das war so, so cool, wo eine junge Frau gesagt hat, boah, und dann musste ich in einem fremden Land im Straßenverkehr in einer Stadt fahren. Es war total chaotisch und meine Mama war total ängstlich immer. Und deren Ängste haben sich, also die Ängste der Mama haben sich auf die junge Frau übertragen. Deswegen hat sie sich gar nicht so zugetraut, in einem fremden Land Auto fahren zu können. Und hat es aber hingekriegt und war dann total stolz. Also das ist halt etwas, wir werden da schon sehr stark geprägt in unseren weiteren Verhaltensmustern. So, wenn dann auch Eltern oder Großeltern besonders freundlich und zugewandt reagieren, wenn das Kind brav ist, wohlerzogen, am Tisch sitzt, keine Ahnung, die Ellenbogen, also ich habe das mal im Kindergarten, hatte ich meine Family, wo der Papa quasi ausgeflippt ist, wenn die Kinder ihre Ellenbogen auf dem Tisch hatten, und ich dachte mir so, what, warum? Aber ich habe mich mit Knicke und so nicht aus. Ich komme aus einer Bauernhofsfamilie, gell? Also da wäre das ziemlich komisch gewesen, wenn man die Ellenbogen nicht auf dem Tisch haben darf. Und ich habe mir immer gedacht, wie kann man Kindern sowas antun, gell? Dass sie die Ellenbogen irgendwo haben müssen. Also fand ich immer sehr, sehr, sehr verrückt. So, aber wenn eben besonders positiv verstärkt wird, wenn die Kinder brav sind, wenn sie ganz leise sind, wenn sie immer lieb und Danke sagen, egal ob sie was wollen, dann wird das Kind dieses Verhalten halt als sicher abspeichern und sich bevorzugt zu verhalten. So, da kommen die ganzen People-Pleaser her, gell? Die dann immer quasi positiv verstärkt werden, wenn sie eben alles machen, was die Erwachsenen toll finden, was die Erwachsenen wollen und so. Und damit verstärkt sich dann dieses Verhalten. So, und je mehr es für ein Kind halt notwendig ist, so bestimmte Verhaltensweisen zu zeigen oder auch andere zu unterdrücken, um eben die Bindung aufrechtzuerhalten, um nicht eben negative Emotionen aufzubeschwören und so, desto eher lernt halt das Kind, ich kann nicht so sein, wie ich bin, so wie ich bin, das gefährdet meine Bindung, so wie ich bin, ist nicht okay, also bin ich falsch, weil die Kinder gehen ja erstmal von sich aus, ich bin falsch. Die sagen ja, meine Eltern haben einen total an der Waffel, was hat's mit die Ellenbogen auf sich, was ist denn das für ein Scheiß, sondern die Kinder denken, ich bin falsch. So. Und je mehr Eltern aber auf Bedürfnisse und Emotionen der Kinder eingehen und die Emotionen auch halten können, egal ob es jetzt Wut ist oder ob es Angst ist, also anstatt zu sagen, dann muss aber jetzt keine Angst haben oder jetzt krieg dich wieder ein und du übertreibst oder reiß dich mal zusammen, sondern wirklich zu sagen, ja klar bist du wütend, weil dein Bruder hat dir gerade den letzten Stück Kuchen weggegessen oder sowas. Oder klar bist du jetzt traurig, weil du deinen Bärli nicht findest oder sowas. Und klar hast du Angst, weil du glaubst, dass ein Geist unterm Bett ist. Also das, wenn Emotionen quasi auch die wir ja grundsätzlich als negativ einstufen, wenn die auch sein dürfen, dann lernt das Kind halt, ich bin okay, wie ich bin. Und meine Mama war ja mit 4 Kindern teilweise ganz schön überfordert und am Rande des Wahnsinns. Und die hat in den 70er Jahren ein Seminar besucht, ich bin okay, du bist okay. Und das war natürlich schon sehr, sehr cool, weil meine Mama schon da gelernt hat, okay, wie kann man das auch anders machen? So. Und wenn jetzt ein Kind das lernt, dann kann das auch später besser Grenzen setzen, dann kann das auch später eben einen Bezug zu den eigenen Emotionen herstellen und die sich eben dafür auch nicht zu schämen oder die Emotionen wegzudrücken oder sowas. Das ist halt so, wie wir eben immer erwarten, dass Menschen in Beziehungen sein sollten, dass wir offen reden, dass wir immer ehrlich sind, dass man mutig ist und so weiter. Das würde voraussetzen, dass die meisten von uns eine richtig gute Kindheit und ein richtig gutes Elternhaus hatten. Nur jetzt mal ganz ehrlich, wie gut war dein Elternhaus? Wie gut war die Konfliktfähigkeit? Wie gut konnten deine Eltern mit deinen Emotionen umgehen? Wie sehr durftest du Grenzen setzen? Wie sehr durftest du wirklich dein eigenes Leben? So, ich musste das lernen. Ich bin ja ausgebildete Friseurin. Und ich habe da irgendeinen Tick, bei mir müssen die Haare immer ordentlich sein. So. Und meine Kinder hatten halt gar keinen Bock auf ordentliche Haare. Und da musste ich echt schmerzhaft aushalten lernen, dass die sich halt nicht kämmen wollen, dass die halt keinen Bock haben, immer ordentlich frisiert zu sein. Oder selbst wenn sie sich mal ordentlich frisieren haben lassen, dass die meistens eine Stunde später schon wieder ausgeschaut haben wie Kraut und Rüben und so. Und es war für mich als Mama wirklich ein krasses Lernfeld, zu lernen, dass das nicht mein Business ist, dass das nicht mein Zirkus ist. Meine Kinder dürfen ihre Haare so tragen, wie sie das wollen. Und das ist etwas, was viele Eltern eben nicht lernen. Und wie gesagt, du darfst in deine eigene Kindheit gerne reingucken, was haben denn deine Eltern von dir erwartet und welche Verhaltensweisen und Emotionen waren halt auch nicht okay. So. Unsere Partnerschaften, die wir dann später führen, sind eine Wiederholung dieser Muster, also dieser Bindungsmuster. Wenn wir uns jetzt unsere PartnerInnen wählen und wenn wir dieser Dynamik nicht bewusst sind und so, dann werden wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit genau die Beziehungsmuster reproduzieren, die wir uns in unserer Kindheit gelernt haben. Und wir suchen uns nicht den bestmöglichen Partner aus, mit dem man am glücklichsten sein kann. Das wäre ja die nette Idee, sondern wir suchen uns jemanden, der oder die unseren Kindheits- und Bindungsmustern ähnlich sind oder die Bindungsmuster gut befüttert. Also eine ängstlich gebundene Person wird meistens jemanden suchen, der Bindungsvermeider ist und umgekehrt, weil diese Muster so gut zusammenpassen und weil das halt die Reproduktion ist aus der eigenen Kindheit. In meinem Buch habe ich ein ganzes Kapitel so genannt, oder ein Absatz, nein, Kapitel, glaube ich. Wahrscheinlich lebst du dieselbe Beziehung wie deine Eltern und da kannst du halt immer ein Stück weit hingucken, so was reproduzierst du, was du aus deiner Kindheit kennst. Ich meine, ich habe mich wirklich Sätze sagen hören, als meine Kinder klein waren, die ich als Kind scheiße gefunden habe, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, ich höre mich jetzt an wie meine Mama, als wir klein waren. So krasser Scheiß. Und wenn wir jetzt gelernt haben in unserer Kindheit so, meine Bedürfnisse sind zu viel für mein Gegenüber, ich höre das oft von Frauen, mir wird oft gesagt, ich bin zu viel, ich bin zu laut, ich bin zu emotional, ich bin zu drüber und so weiter. Oder Männern wird dann gesagt, du bist zu kalt, du bist zu wenig emotional, du kannst nicht über Gefühle sprechen oder eben du bist ein Weichei oder was auch immer. Also wenn wir deshalb gelernt haben, dass die Bedürfnisse fürs Gegenüber nicht passen, dass die zu viel sind, zu anstrengend, was auch immer. Und dieses, ich werde verlassen, wenn ich dieses Bedürfnis zeige oder wenn ich diese Emotion habe, dann werden wir auch in der Partnerschaft diese Teile von uns unterdrücken und nicht zeigen. Logischerweise. So. Und das bedeutet halt nicht gleichzeitig, dass der Partner oder die Partnerin das wirklich auch ablehnen würde oder uns wirklich sofort verlassen würde. Das ist ja das, was wir interpretieren oder in den Partner, die Partnerin hineinprojizieren, okay? Daher kann es halt sein, dass wir in unseren intimsten Beziehungen halt auch nur ganz bestimmte Teile von uns zeigen, von denen wir in den meisten Fällen von Kindheit an schon gelernt haben oder glauben, dass sie okay sind und andere eben nicht. Und es kann ein Beispiel sein, so ich kann meinem Partner, meiner Partnerin meine Tränen zeigen, wenn ich überfordert bin, weil ich wurde zum Beispiel auch getröstet in der Kindheit, wenn ich geweint habe. Also das hatte ich heute erst im Coaching, weil eine Frau gesagt hat, ich kann doch nicht ständig mit Taschentüchern vor meiner Tochter rumwedeln, weil ich halt emotional bin. Dann sage ich, es war für mein Kind, die in der Schule viel und schnell geweint hat und da oft auch beispielsweise in der ersten, zweiten Klasse haben die König der Löwen als Hörspiel angehört. Und mein Kind musste nach draußen gehen, weil sie konnte das nicht aushalten. Sie hat so geweint und ehrlich gesagt, ich kann König der Löwen nicht anschauen. Dieser Film macht mich platt. Ich heule Rotz und Wasser und mir wurde schon als Teenagerin, wenn ich im Kino war, haben alle immer gesagt, oh Gott, jetzt müssen die das Kino auspumpen, jetzt muss die Feuerwehr kommen, wenn ich im Kino war, weil ich Rotz und Wasser geheult habe. Und so können wir natürlich auch unseren Kindern mitgeben, dass diese Emotionen okay sind. Und ich wurde oft in die Schule zitiert, weil meine Tochter halt geweint hat und so. Und dann sage ich, ja, ich habe das auch immer. Das hat die nicht gestohlen, das kommt irgendwie genetisch. So. Und wenn wir aber, also wenn das okay ist und ich durfte als Kind auch weinen und dann können wir natürlich auch dem Partner, der Partnerin die Tränen zeigen. Ich meine, der Andi, den juckt es schon gar nicht mehr, weil wenn wir einen Film schauen, ich heule immer. Ich habe immer eine ganze Box Tempotaschentücher stehen und ich muss halt immer weinen, weil ich kann das halt nicht anders. So, und für den ist es total okay. Aber wenn jetzt jemand anderes sagt, boah, ich werde immer, wenn ich weine, kritisiert oder aufgezogen oder lächerlich gemacht oder der Partner kann die Tränen nicht aushalten oder die Partnerin oder die Wut oder sowas, egal was es ist, ich werde verlassen, ich werde abgelehnt, wenn ich schwach bin, wenn ich weine, wenn ich wütend bin und so weiter. Das sind halt so klassische Beispiele, die uns in Beziehungen dann einfach unseren Erlebnisraum quasi verkleinern und auch unseren Handlungsspielraum. So, und je nachdem, wie viel wir halt unterdrücken, glauben zu müssen, um die Bindung aufrechtzuerhalten, kann es halt dazu führen, dass wir entweder unsere Beziehungen sich leicht und angenehm anfühlen, also wenn wir authentisch sein können, wenn wir echt sein können, wenn wir uns angenommen fühlen, dann kann eben sein, dass sich Beziehungen gesund anfühlen, auch tatsächlich das Thema leicht ein Stück weit ist, auch wenn Beziehungen nie wirklich leicht sind, aber dieses ich kann so sein, wie ich bin, fühlt sich halt leicht an, auch wenn mal eine Krise kommt. Oder es kann dazu führen, dass sich die Beziehung extrem anstrengend anfühlt und sich wahnsinnig viel Energie kostet, weil wir halt krass was unterdrücken müssen, weil wir uns immer wahnsinnig anstrengen müssen, um die Bindung zu erhalten, um Liebe zu bekommen. Immer dieses, auch die Menschen, die immer glauben, um Liebe kämpfen zu müssen, die mussten das halt auch stark in der Kindheit und die können gar nicht quasi wie selbstverständlich davon ausgehen, dass Liebe einfach mal so geschenkt wird und sie nicht sich besonders gut oder wie auch immer verhalten müssen, um geliebt zu werden. So. Oder es kann auch sein, dass Menschen von vornherein wirklich Beziehungen vermeiden und gar keine innigen, tiefen Beziehungen eingehen, um eben die Authentizität nicht zu gefährden, weil sie sagen, boah, früher oder später verlässt mich sowieso jeder, weil ich, wenn ich bin, wie ich bin, so, weil vielleicht ein Elternteil verstorben ist oder ein Elternteil gegangen ist und es muss nichts mit dem Kind zu tun gehabt haben. Aber das ist das, was Kinder dann verknüpfen und sagen, mich verlassen doch sowieso alle, also brauche ich es erst gar nicht erst anfangen, weil ich bin nicht okay, wie ich bin. So. Und deswegen darfst du für dich gern mal in dich hineinhorchen, spüren und überlegen, so wieder diese Frage, wie authentisch kannst du dich zeigen in deinen engsten Beziehungen? Wie nahe fühlst du dich deinem Partner, deiner Partnerin? Also wie intim, wie sehr kannst du dich nackig machen, emotional, mental, körperlich, um dich in dieser Beziehung gut zu fühlen? So. Welche Emotionen glaubst du nicht zeigen zu können oder denkst du nicht zeigen zu dürfen und warum? Also was hat es damit auf sich? Schau da mal genauer hin. Dann vielleicht hast du gar keine Partnerschaft oder vielleicht hast du auch oft wechselnde Beziehungen und beendest Beziehungen halt schnell, weil du dann befürchtest, es wird zu eng, da wird deine Freiheit eingeschränkt, deine Authentizität verlierst du dann und so weiter. Und je nachdem, wo du dich halt in diesem Spannungsfeld bewegst, können dir jetzt unterschiedliche Dinge helfen, um deine Beziehungen authentischer und leichter zu gestalten. Und zwar der Bindungstyp Nummer 1 oder der Typ Nummer 1 in diesem Fall, Bindung geht über alles. So. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du ein Mensch bist, dem Bindungen total wichtig sind und du auch denkst, dich für Bindungen zurückstellen zu müssen, also der klassische People-Pleaser, der klassische klammernde Bindungstyp, so, dann kann es halt sein, dass du früh die Erfahrung gemacht hast, dass es nicht okay ist, dich mit deinen Emotionen und Bedürfnissen zu zeigen, beziehungsweise, dass du vielleicht auch immer eins auf die Rübe bekommen hast, wenn du Grenzen gesetzt hast, okay? In dem Fall sind dir jetzt Emotionen und Bedürfnisse der anderen Person wahrscheinlich sehr viel wichtiger als die eigenen. Gerade weiblich gelesene Personen werden sehr, sehr stark dahin erzogen und sozialisiert, dass sie permanent auf die anderen achten und viel, viel weniger auf sich selber. Gerade dann, wenn sie dann selber Kinder bekommen und Mütter werden, so, dann ist ein, oh Gott, ich kann doch nicht egoistisch sein und meine Bedürfnisse über die des Kindes stellen. Doch, kannst du. musst du sogar, weil nur eine glückliche Mama kann eine gute Mama sein, okay? Also nein, es gibt auch unglückliche Mamas, die gute Mamas sind, aber je unglücklicher du als Mama bist, desto mehr wirkt sich halt aufs Kind aus. So. Wenn du Angst hast, die Bindung zu verlieren und deshalb halt alles tust, was die andere Person braucht, anstatt auf dich selber zu hören, dann wirst du halt immer so ein blödes Gefühl haben von, ich trampel immer über mich selber drüber oder ich kann eben nicht ich selbst sein, ich kann nicht blühen in dieser Partnerschaft. Und da ist es wichtig zu verstehen, dass halt dieses Muster sehr, sehr, sehr wahrscheinlich in einer frühen Kindheit entstanden ist, wo es in einer Wahrnehmung halt auch noch lebensgefährlich war, deine Bedürfnisse und eben Emotionen zu äußern. Also sprich, die Bindung als früh, also sehr kleines Kind zu verlieren, ist halt scheiße. So, eine Bindung als erwachsene Person zu verlieren, ist auch scheiße, tut weh, aber du wirst darin nicht sterben. So, also eine Trennung kann jeder von uns überstehen. Nur diejenigen, die für, also bei denen es bei Trennungen so ganz, ganz, ganz arg an die Substanz geht, da ist wahrscheinlich irgendwas mit hoher Alarmstufe, was auf die Kindheit zurückführt. Also da kannst du halt hinschauen. So. Also zu fürchten, die Bindung zu verlieren und deswegen lieber dich selber zu verstellen, ist schon ein krasses Anzeichen. So. Weil wenn du auch weißt, dass du als erwachsene Person eben nicht sterben wirst, wenn dein Gegenüber sauer ist oder wenn sich die Person, die du wichtig findest, zurückzieht, dieses Ich werde nicht sterben, auch wenn wir mal nicht ein paar Tage miteinander reden oder auch wenn mein Partner, meine Partnerin eine Affäre hat oder mich verlässt, ich werde daran nicht sterben. Ich werde ein gutes Leben haben, weil das ist meine Verantwortung und nicht die Verantwortung von anderen. Das ist halt eine ganz andere innere Haltung als, oh Gott, ich kann ohne ihn oder sie nicht leben. Oh Gott, wenn er oder sie mich verlässt, dann werde ich nie wieder glücklich sein und dann bin ich am Arsch. So, und das ist halt, je mehr du glaubst, unsicher und quasi verloren zu sein ohne eine bestimmte Person. Und es kann die Affärenperson sein. Ich habe das manchmal, dass Menschen sich so krass an die Affäre klammern, weil sie halt irgendwie auch das nicht aushalten können, wenn die Affäre quasi sich wieder verdünnisiert und so weiter, weil da irgendein Thema ist. Und klar, eine Trennung tut weh. Es ist immer traurig, jemanden, den man liebt, irgendwie gehen lassen zu müssen. Das ist ja wie wenn jemand stirbt so. Das ist nichts Ungesundes oder Komisches, aber wenn es so an die Substanz geht und wenn du glaubst, und zwar nicht nur die ersten paar Wochen im krassesten Liebeskummer, dass du nicht überleben kannst, sondern wenn du generell glaubst, also alleine überlebensunfähig zu sein, dann ist irgendwas im Busch. Da darfst du halt wirklich schauen, dass du dein Nervensystem dahingehend trainierst, dass du dir vielleicht auch Coaching oder Traumatherapie gönnst, um mal dahin zu gucken, was war da in deiner Kindheit und wie kannst du als erwachsene Person dich selber tatsächlich anderen zumuten, ohne ständig in Panik zu geraten, dass du dann die Bindung aufgibst. Oder wie kannst du lernen, Grenzen zu setzen, auch wenn dein Umfeld erstmal patzig reagiert oder das halt blöd findet und dich bestraft mit Liebesentzug oder was auch immer. So, das ist halt wichtig. Das machen wir auch ganz, ganz viel im Membership. Das ist auch wirklich eine langfristige Geschichte. Ich meine, wir machen jetzt keine Traumatherapie oder sowas. Das ist nochmal eine andere Kiste. Aber dieses zu lernen, die eigenen Emotionen zu halten, mit den eigenen Emotionen klarzukommen und sie auch anderen Menschen zuzumuten, ohne jeden emotionalen Pups dem Partner ins Gesicht zu blasen, weil du denkst, er oder sie sollte das jetzt für dich lösen. Das ist ja immer auch dieses, und darum geht's nicht. Also Authentizität heißt auch nicht, dass du jeden emotionalen Pups allen Menschen ins Gesicht bläst, die dir gerade des Weges kommen, sondern dass du wirklich erstmal für dich reflektierst, was ist da los in mir und was ist mein Zirkus und meine Affen und was ist auch gar nicht meine Baustelle und das bei anderen lassen. Und auch anderen, auch das hatten wir heute im Membership, andere Menschen denken lassen, was immer sie über dich denken lassen, denken wollen, weil du kannst es eh nicht ändern. Und irgendwie so zu leben, dass du die Gedanken anderer Menschen kontrollierst, ist halt scheiße anstrengend und bringt sowieso nichts. Also das ist etwas, wenn du eben die Bindung über die Authentizität stellst, darfst du da nochmal genauer hingucken, wie krass ist es, wie sehr schränkt es dich ein und wie sehr geht es dir auch an die Substanz, weil auch das ist etwas, was halt der Gabor Maté sagt, je unauthentischer wir sind, desto mehr wird es sich irgendwann körperlich auswirken und dann irgendwelche Krankheitswege suchen. Ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das ist das, was er schreibt. Also das heißt, Authentizität kann dazu führen, dass du auch vitaler, gesünder und lebendiger bist generell in deinem Leben und in deinem Körper. So, dann der zweite Typ ist halt, der stellt die Authentizität über alles oder sie. So, und es kann natürlich sein, dass du halt zur anderen Seite der Skala tendierst oder dass du auf der anderen Extremlage bist, so dass du halt Beziehungen schnell beendest oder dass du gar keinen Bock hast, Beziehungen einzugehen, weil du eben deine Authentizität und Unabhängigkeit halt ums Verrecken nicht angetastet haben willst, weil du permanent Angst hast, boah, dann kriege ich keine Luft mehr, dann kann ich nicht atmen, dann kann ich nicht mehr ich selbst sein und so weiter. Das zeigt sich halt, dass du Bedürfnisse von anderen Personen nicht akzeptieren kannst, dass du schnell überfordert bist, dass du dich schnell eingeschränkt fühlst, dass du permanent irgendwie mit diesen Red Flags da rumwedelst, wo vielleicht gar keine sind. Da habe ich ja auch schon Podcast-Folgen dazu gemacht, so zum Thema, was ist wirklich toxisch und was ist vielleicht auch nur in deinem eigenen System ein Alarmsystem aufgrund deiner Kindheitserlebnisse. Gell? Es kann sein, dass wenn dein Partner, deine Partnerin irgendwas will, auf was du keinen Bock hast, dass du dann bockig wirst oder sowas. Also da darfst du schauen, wie ist es für dich? Weil in dem Fall hast du wahrscheinlich auch früh gelernt, dass die Authentizität gefährdet ist, wenn du eben Bindungen eingehst, weil du eben auch nicht in diesen engen Bindungen du sein konntest. So. Und du hast halt dann jetzt diese Strategie entwickelt, dass du sagst, oh, ich halte mir die Menschen lieber ein bisschen vom Leib, ich bleibe lieber an der Oberfläche, ich gehe gar nicht so tief, um dich zu schützen und um dich eben vor, wo du lieber auf Bindungen verzichtest, weil du denkst, es bringt sowieso nichts, ich werde sowieso immer verlassen. So. Und Menschen, die dann eben denken, so, ich schaffe das sowieso allein, ich brauche niemanden und ich finde es gut, niemanden, also nicht jemanden zu brauchen, sondern Beziehungen zu haben, weil man sie mag und weil sie schön sind und nicht, weil sie irgendwelche Defizite ausgleichen und so. Aber wenn du eben denkst, nein, ich brauche gar niemanden, wir sind Bindungswesen, also wir Menschen sind Bindungswesen. Und wenn du aber lieber allein bist, weil sich Beziehungen halt nicht sicher anfühlen, weil sich Beziehungen nicht geborgen anfühlen oder weil du das Gefühl hast, nicht unterstützt zu werden, so wie du bist, oder nicht angenommen zu werden, so wie du bist, dann kann es halt sein, dass du immer Beziehungen auf der Oberfläche behältst oder immer Affären hast oder was auch immer, dich immer irgendwie ausweichst. So. Und wenn du jetzt dich da am Ende der Skala zu Hause fühlst, dann kann dir halt helfen, auszutesten, ob es Bindungen und Beziehungen gibt, wo du dich sicher fühlen kannst, wo du authentisch sein kannst. Dann kannst du auch mal üben, bewusst Nähe zuzulassen. Dann kannst du auch mal schauen, musst du vielleicht nicht jedes Mal um Liebe kämpfen oder musst du dich nicht jedes Mal verbiegen? Kannst du dich zumuten und die Person kann das halten? Also im Coaching heißt es ja immer Raum halten. Das ist ja das Erste, was ich meinen neuen Coaches beibringe, diesen Raum zu halten. Und wenn Eltern den Raum für Kinder nicht halten können oder auch PartnerInnen den Raum für ihre PartnerInnen nicht halten können, dann wird es halt immer, geht's in dieses Spannungsfeld zwischen Authentizität und Bindung. Wenn du aber jetzt eine Bindung hast, die, wo du wirklich sein kannst, wie du bist, und wenn du dich traust, anzuecken und wenn du traust, da auch mal vielleicht mal auch jemanden ins Boxhorn zu jagen und so, aber die Person wiederkommt, so dann kannst du hier lernen, dass Bindungen ja doch sehr wohl sicher sind und dass du auch sehr wohl authentisch sein kannst in Bindungen. Okay, so du musst nicht um jeden Preis allein sein, um deine Authentizität zu schützen. Du darfst halt auch gucken, wie kann ich eben Bindungen eingehen, wie kann ich Partnerschaft, Beziehung leben, wenn du das möchtest. Niemand muss das. Es ist auch völlig in Ordnung, Single sein zu wollen und glücklich Single zu sein, um Gottes Willen. Aber wenn du dich nach einer Bindung sehnst und sagst, boah, irgendwie verhagel ich es mir immer, dann darfst du auch dahin schauen. Wirklich, ich empfehle grundsätzlich ein Wingman Coaching zu machen oder eben eine Traumatherapie zu machen, um tatsächlich diese frühkindlichen Themen mal anzugucken, aufzudecken und zu schauen, wie verbocke ich mir denn meine eigenen Lebensziele, meine eigenen Lebensträume auf einer Bindungsebene selber. Oder wenn du eben auch denkst, du bist jetzt in einer Bindung und du kannst nicht wirklich du selber sein, du würdest gerne, aber du traust dich nicht, dich zu trennen oder du traust dich nicht, dich zuzumuten. Ich meine, es müssen ja nicht krasse, traumatische Sachen gewesen sein, sondern wenn dieses Spannungsfeld, diese Skala, wenn du da irgendwo in der Mitte dich befindest oder irgendwo auf der einen Seite, auf der anderen Seite und so, dann ist natürlich das Membership so eine gute Idee, um dich da zu reflektieren, immer wieder Fragen zu stellen, mit Erfahrungen weiterzukommen und wo wir dich natürlich professionell unterstützen und begleiten. Also wenn du ein Thema hast mit Authentizität und Bindung, dann bist du bei uns total gut aufgehoben. Du kannst natürlich auch ein Einzelcoaching oder eine Paarberatung buchen bei mir oder bei meinen Mitarbeiterinnen. Und ja, das war's jetzt für diese Woche. Wenn du dich für meine Coaching-Ausbildung interessierst, dann habe ich einen nächsten Infoabend am 21. August. Und ansonsten hören wir uns hier an dieser Stelle wieder nächste Woche. Genau. Also, arrivederci, mach's ganz, ganz gut und ciao, ciao. Ja, alle Infos, alle Kosten, alle Preise und so, alle Angebote findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de. Da findest du die Ausbildung, da findest du das Membership, da findest du alle Coaching-Angebote von mir und meinen Mitarbeiterinnen. Du kannst auch natürlich den Liebeletter abonnieren, was eine gute Idee ist, um wöchentliche Impulse zu bekommen für deine Partnerschaft, für deine Beziehung und eine monatliche Zusammenfassung aus den Highlights und aus den Podcasts und so weiter. Also, wir hören uns nächste Woche wieder und wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid. Bis dann, arrivederci, ciao, ciao.